beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Das normale Leben genügt nicht, so denken immer mehr junge Leute in unserem Land, und sie bewerben sich bei Talentwettbewerben und Castingshows. Sie träumen alle von einer Karriere als Aschenputtel im Medienzeitalter. Und so üben und zittern tausende junge Leute, um vielleicht Superstar zu werden, Popstar oder Supertalent. Der Medienwissenschaftler Bernard Perksen bezeichnet unsere Gesellschaft als eine Castinggesellschaft. Denn die Sucht nach Aufmerksamkeit ist allgegenwärtig geworden. Möglichkeiten, sich zu inszenieren, gibt es viele. Durch Fotohandys, soziale Netzwerke, über Blogs. Man könnte sagen, ganz viele möchten ein Promi werden und sehen sich im Moment noch als noch nicht Promi. Genügt das einfache Leben nicht mehr? Was ist denn heute gutes Leben? Das mag vielleicht eine oder andere für sich schon mal durchgedacht haben. Spätestens nach der Pralinenpredigt, die fast schon legendär geworden ist. Doch ich frage nach dem guten Leben, und das ist eine uralte Menschheitsfrage. Jeder fragt, wie kann das Leben besser gestaltet werden? Wie kann es anders werden? Und für jeden bedeutet es etwas anderes. Eine klare Antwort in unserer Zeit ist schwierig geworden. Doch dass eine Zeit wie die unsere nicht mehr verbindlich weiß, was gutes Leben sein könnte, das ist ein Novum. Ich beschäftigte mich mit dieser Frage, auf die ich gestoßen bin, vor einigen Wochen, und es war für mich eine Herausforderung. Zunächst einmal habe ich mich mit dem Johannesevangelium befasst, und die Frage nach dem guten Leben im Alten Testament, was ich euch vor einigen Wochen hier vorgestellt habe, war sozusagen ein Nebenprodukt dieser Gedanken. Das gute Leben. Es ist eine Herausforderung, die Jesus uns zumutet, wenn er sagt, ich bin gekommen, dass die Leben die Fülle haben, Johannes 10, 10. Und dann in Johannes 14, 18 bis 20 sagt Jesus, ich lasse euch nicht alleine, als Waisenkinder, ich komme wieder zu euch. Über eine kleine Weile wird mich die Welt nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ewige Leben. Hier und jetzt beginnt es und Leben aus Gott macht sich überall bemerkbar. Gewiss möge jetzt jemand denken, das Johannesevangelium ist möglicherweise eines der schwierigsten zu verstehen. Aber es gibt ein Geheimnis, dass gerade dieses Johannesevangelium, wo ein Thema auf einer Ebene angesprochen wird und irgendwann in einem anderen Kapitel wieder zur Sprache kommt mit einem neuen Schwerpunkt, doch unmittelbar alle Menschen anspricht. Völlig kirchenferne, religiös, unmusikalisch, wie sie sich manchmal nennen könnten, sie fühlen sich tief angesprochen und tief berührt. Denn es gibt Themen, die angesprochen werden, die unmittelbar mit unserem Leben zu tun haben. Im Mittelpunkt ist die Rede von der Krise des Lebens, von Verlusten oder von der Dimension der Vergänglichkeit oder auch von der Krise der Unzufriedenheit, Missmut und Ärger. Eine ungeheure Spannung in dem Johannesevangelium zwischen der ganz konsequenten Ausrichtung auf Gott und auf der anderen Seite Ausrichtung auf den Einzelnen. Man könnte den Eindruck gewinnen, Johannes hat einer Gemeinde geschrieben, die enthusiastisch ist, die sich hineingebetet hat, vor lauter Begeisterung gesungen hat und beschwingt war und die Bodenhaftung ein bisschen verloren hat. Leben im Überfluss, Freude vollkommen. Aber gerade das ist diese Gemeinde nicht. Die Hälfte des Johannesevangeliums, Kapitel 11 bis 21, befasst sich mit Themen des Abschiedes, des Loslassens, aufgeben, um zu gewinnen. Im Spiegel dieser Aussagen Jesu erscheint die Gemeinde in der Krise. Nein, es ist eine verzagte Gemeinde. 50 Jahre lang musste sie den Zuspruch hören: Über ein Kleines, dann werdet ihr mich sehen. Über eine kleine Weile, dann gibt es Erlösung. Über ein Kleines, dann werdet ihr das ewige Leben bekommen. Dieses eine kleine Weile, noch ein Kleines, noch eine kurze Zeit. Das mussten sie immer wieder hören. 50 Jahre warten, das bringt in die Krise. Das Johannesevangelium, würde ich überschreiben, ist eine Erinnerung an die Zukunft. Denn die Vergangenheit liegt unwiederbringlich hinter ihnen. Die Zukunft ist unverfügbar für sie vor ihnen. Und die Gegenwart verliert im Blick auf ihren Glauben die Gewissheit und droht, verleugnet zu werden. Vergangenheit kennen wir, Zukunft noch nicht, und Gegenwart, das ist ohnehin nur eine Sekunde. Die Sätze, die ich hier bisher gesagt habe, sind schon längst Vergangenheit. Zwei Bereiche nennt Johannes. Der erste ist ein Bereich des Vertrauens und der Zuwendung, und einen zweiten, den Bereich der Beziehungen. Wie können wir einander ermutigen, Gutes zu leben, was aus Gott kommt? Es ist wichtig, sich diese wesentlichen Fragen des Johannesevangeliums zunächst einmal zu verdeutlichen. Wenn Johannes vom Leben redet, kann er nicht eine Aussage machen, außer sie ist gebunden an Gott. Dass es Gott gibt, ist die Voraussetzung. Nicht wie wir heute beschreiben würden, Gott irgendwo als einen guten Kern in uns oder als eine Idee oder als einen Gast, den man begrüßt und bei dem man wieder froh ist, wenn er geht, wenn man ihn nicht mehr brauchen kann, wenn man auf ihn verzichten kann. Vielleicht Gott als eine Bereicherung des Lebens und das war's. Sondern im Johannesevangelium wird Gott immer als unser Gegenüber vorgestellt, als Ziel unseres Lebens. Gott bleibt Gott. Auch wenn wir versuchen, als Menschen immer wieder, auch als Christen, die Himmelsleiter von unten nach oben zu bauen, durch besondere Vorleistungen, durch Spiritualität, durch Gebete, durch geistliche Übungen, durch sozialen Einsatz, Gott, du weißt ja, ich habe für dich getan, Himmelsleiter von unten nach oben bauen. Und da liest man in dem Johannesevangelium, die Leiter kann nur von oben nach unten gebaut werden. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Und dieser Gott wurde Fleisch, wurde Mensch, einzig geboren vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir würden Gott heute ein bisschen allgemeiner beschreiben. Wir haben Gott säkularisiert. Vielleicht noch in Resten ist er da als eine Sterbeversicherung. Man kann ja nicht wissen. Gott, unser Vater, was für eine Vorstellung hast du von Gott? Die Psychologie hat uns immer wieder erklärt, seit Freud, dass man von Gott nur reden kann wie von seinem eigenen Vater. Da möge der eine sagen, mein Vater war gut, das ist toll, wenn ich so von Gott reden könnte. Und ein anderer sagt, und zuckt zusammen. Wenn ich das ein Stück verlängere, dann habe ich eine Vorstellung von Hölle, aber nicht von Himmel. Aber Gott ist nicht die Verlängerung von menschlichen Persönlichkeiten. Von Gott können wir nicht wie von unseren Vätern reden. Denn würden die Väter immer so eine Verlängerung, Stellvertreter Gottes auf Erden sein, Spiegelbild Gottes, wir wären heillos überfordert. Wenn man das zu Ende denkt, dann bräuchten wir Jesus nicht, weil die Väter ja Gott vorstellen könnten. Und dann, ich weiß, wovon ich rede, ist der psychologische Ansatz schlichtweg falsch. Das Umgekehrte zeigt das Leben und viele Menschen, denen ich begegnet bin, die sich aufgemacht haben und die Ermutigung angenommen und es gewagt haben, nachdem sie Gott als ihren Vater, als den liebenden Gott, den schuldvergebenen Gott erlebt haben, haben sie den Mut gehabt, sich auch mit ihrem Vater und ihrer Mutter zu versöhnen. Das Umgekehrte, dieser Weg, ist ein Weg, den man gehen kann. Gott, unser Vater. Und Johannes spricht auch vom Menschen, dass wir eine tiefe Sehnsucht nach Gott haben. Wir sind Ebenbild Gottes. Wer wüsste nicht, dass jede Sucht ein tiefer Ausdruck dieser Sehnsucht nach Gott ist? Wir sind als Kinder der Aufklärung mächtig stolz, dass wir den Menschen in die Mitte der Gesellschaft gestellt haben. Wir reden heute einfach daher von Individualität, von Einzigartigkeit, von uns selbst, reden dabei munter drauf los von Selbsterfahrung, Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung mit all ihren Folgen. Die Bibel, das Alte wie das Neue Testament, kann den Menschen an sich nicht sehen und beschreiben, sondern nur den Mensch in einer Beziehung. Wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Gott und wir haben, jeder von uns heute Morgen, die Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht erscheint in die Finsternis, sie hat es nicht begriffen. Aber einige haben es begriffen und haben Leben in Fülle erfahren. Dass wir Menschen in Beziehung leben, das leuchtet uns unmittelbar ein. Am Anfang sind wir 9 Monate mit unserer Mutter verbunden gewesen. Ohne sie hätten wir nicht überleben können. Und nach der Geburt fällt es auf, dass wir lange auf unsere Eltern angewiesen sind. Kängurus tragen 12 Monate nach der Geburt ihre Kinder in ihrem Beutel. Dann aber sollte uns einfallen, dass Kinder heute möglicherweise 35 Jahre ihren Eltern auf der Tasche liegen. Also die Emanzipation bei Kängurus ist manchmal schneller als bei uns. Und am Ende des Lebens merken wir, da sind wir auch auf Beziehung angewiesen. Nur mittendrin ist die große Gefahr, dass wir uns über unsere Leistung beschreiben. Wir kompensieren. Wie viel Aggression, wie viel Karrieresucht, wie viel Hyperaktivität entsteht alleine daraus, dass wir uns nicht geliebt fühlen, dass wir nicht anerkannt werden und nach Ansehen und Anerkennung suchen, manchmal herausfordern. Wir wollen gewürdigt werden. Wir wollen hervorragend sein. Außerhalb der Liebe ist das ein ganz schlimmer Kampf. Und dann sind es nicht nur die Erfolgreichen, die müde werden, sondern wir haben es heute immer mehr auch mit jungen Berufseinsteigern zu tun, Pastoren nicht ausgenommen. Die nehmen ihren ersten Burnout, also ihren ersten Ausbrenner, bevor die Gemeinde oder der Arbeitgeber je erkannt hat, dass hier überhaupt je etwas gebrannt hat. diese Art von Ichhaftigkeit und Notwendigkeit, wertgeschätzt zu werden, anerkannt zu werden, ist überall. Wir alle, habe ich diesen Satz geschrieben, lieben es, gebraucht zu werden. Dabei brauchen wir es alle, geliebt zu werden. Nun, für solche Wortspielereien bin ich bekannt, aber diese Sätze haben einen tieferen Sinn. Wer ist nicht unterwegs und ist froh, gebraucht zu werden? Aber eigentlich suchen wir etwas ganz anderes. Und Johannes beschreibt Jesus. Er möchte nicht Jesus in Sandalen am See Genezareth beschreiben, mit verschiedenen Geschichten und Reden, sondern er setzt ganz wesentlich an im Himmel. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Für Johannes ist das klar. Wenn wir auch Gott nicht, den Vater nicht sehen können, wenn wir die Himmelsleiter von unten nach oben bauen und Gott doch nicht erreichen können, wie können wir von Gott reden? Und dann wird deutlich, Gott ist nicht bei sich selbst geblieben, sondern er ist zu uns gekommen. Wir Menschen versuchen, von aller Anfang an Gott gleich zu sein. Wir möchten mächtig sein. Wir möchten Gut und Böse unterscheiden. Wir möchten Kontrolle haben über das Leben und über andere. Wir wollen selbst entscheiden können und wollen und merken, dass das eigentlich gar nicht geht, wenn man das zu Ende denkt. Wir sind immer abhängig von anderen und treffen unsere Entscheidung immer im Rahmen unseres Wissens und unserer Möglichkeiten. Statt dass Mensch, der Mensch Gott wird, wird Gott Mensch. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und wir werden vorgestellt als Menschen, die es brauchen, von Gott geliebt zu werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus als der von Gott Gesandte, der uns liebt. Und was macht Jesus aus diesem Leben? Wie stellt er das vor? Er stellt sich immer vor in Einheit. Ich und mein Vater sind eins. Ich bin das Leben und das Leben ist in mir. Ich bin die Liebe, die ich lebe. Schaut mich an. Und ihr seht den Vater. Was ich zu sagen habe, das sagt Gott der Vater. Die Botschaft ist klar. Ein gutes Leben gibt es nicht als Ich-AG. Also immer nur bei mir und ich die Mitte alles Lebens, sondern nur in Beziehung. Diese Beziehungen haben mich immer wieder fasziniert aus dem Johannesevangelium. Eine Auswahl möchte ich euch heute vorstellen. Nicht mehr, weil die Zeit nicht reicht. Die erste, wo Jesus Menschen begegnet, die das Leben weiten und eröffnen. Diese Beziehungen mit Jesus heilen Menschen und führen in eine ganz neue Gottesbeziehung hinein. Hier zuerst einmal eine Begegnung, wo es zu wenig Leben gab und wo dieser Mensch, der eigentlich mehr gebraucht hat, doch nur gesund geworden ist. Bei einer Party kommt ein geschwätziger Mensch ins Gespräch mit einem Psychiater und der geschwätzige Gast fragt den Psychiater aus: Sagen Sie mal, was für einen Weg schlagen Sie ein, um herauszufinden, dass es mit einem Menschen nicht so ganz stimmt? Sie wissen ja. Ach ja, sagt der Psychiater, wir haben da einen Test. Wir füllen eine Badewanne mit Wasser und davor setzen wir den Stöpsel an seinen Platz. Dann legen wir einen Löffel, eine Kaffeetasse und einen Eimer daneben und bitten den Patienten nun, das Wasser aus der Wanne zu entfernen. Was ist Ihre Wahl? Ach ja, sagt der geschwätzige Partygast, ich weiß, ich habe verstanden. Jeder normale Mensch würde den Eimer nehmen, um auf einem schnellen Weg das Wasser aus der Wanne herauszukriegen. Tja, sagt der Arzt, falsch. Jeder normale Mensch würde den Stöpsel ziehen. Ja, so, liebe Gemeinde, kann man den Blick für naheliegende Lösungen einfach verlieren. Jesus weitet unseren engen Horizont. Dinge werden möglich, die vorher nicht möglich waren, aber auch Zumutungen werden gestellt, die unvermutet treffen. Johannes 5, die Verse 1 bis 18. Da kommt Jesus an den Teich, wo viele Kranke waren. Und er sieht sich um. Er sieht einen Mann. 38 Jahre war dieser Mann an diesem Platz krank. Und Jesus stellt ihm die Frage, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Aber es ist wichtig, weil Gott zunächst einmal, bevor er in unser Leben eingreift, unseren Willen heilen will. Nämlich den Willen zum Leben. Dieser Mensch weicht aus. Will er oder will er doch nicht? Er gab seine Antwort. Er zeigt seine Probleme. 38 Jahre bin ich schon da. Und er sagt zu Jesus, ich habe keinen Menschen. Beziehungslosigkeit. Wenn wir als Menschen nur in Beziehung gesehen und beschrieben werden können, da ist einer, der lebt in Beziehungslosigkeit. Wie lange muss man krank sein, um keinen Menschen mehr zu haben? Oder wie lange muss man keine Menschen mehr haben, um krank zu werden? Kein Wortspiel, sondern bittere Realität unseres Lebens. Da ist jemand krank, eine OP steht an, er kann sich vor Besuchern kaum retten. Je länger die Krankheit dauert, desto weniger Anrufe, desto weniger Besucher, am Ende allein. Dieser Satz, oder die zwei Sätze, die hier vorne stehen, beschreiben eine Lebenswirklichkeit, unter der wir auch leiden können. Und dann sagt dieser Mann, dann ist ein anderer vor mir. Es gibt ein Gerücht, wenn das Wasser sich bewegt, dann müsste der Erste ins Wasser steigen, der wird gesund werden. So sieht der Kranke nun mal die Dinge. Ob es nun stimmt oder nicht, das weiß man nicht. Aber es ist auch unsere Alltagserfahrung. Wie viele ärgern sich beim Bewerbungsgespräch? Endlich angekommen, gibt es einige Tage später eine Rückmeldung. Tut uns leid, wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden. Der Bessere ist der Feind des Guten. Im Straßenverkehr, die Drängler, sie nehmen das, was ihnen zusteht. Manchmal nehmen sie sich auch das Leben. An der Kasse im Supermarkt geht es immer an der anderen Kasse schneller weiter. Und in den Schulen gehören nur die zu einer Clique, die es mit den Designerklamotten der anderen aufnehmen können. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Immer ist ein anderer vor mir. Immer muss ich zurückstecken. Dieser Mann kennt nur Rivalität, aber keine Liebe, keine Zuwendung. Und Jesus sagt ihm, steh auf. Das ist der Anfang eines Weges zum Leben. Steh auf. Nicht ein Appell, reiß dich zusammen, du schaffst es, wir kriegen das beide hin. Sondern Jesus macht deutlich, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, wie du bist, musst du nicht bleiben, so wie du bist. Ich liebe dich bedingungslos, voraussetzungslos, gerade dich. Aus dem Pulk dieser vielen Kranken sehe ich dich an. Voraussetzungslos, aber nicht folgenlos. steh auf, nimm deine Matte. Und der Mann stand auf und ging. Beziehung kann gesund machen. Und dieser Mann, so steht das hier im Griechischen, ist gesund geworden. Luther übersetzt überall in dem Neuen Testament alles mit Heilwerden, was nicht stimmt. Denn Heilwerden heißt, dass die Beziehung zu Gott klar geworden ist. Man kann heil werden und heil sein, ob zwar man krank ist. Leben ist Beziehung und Begegnung. Und dieser Mann geht in den Tempel, da wird er angesprochen auf seine Arbeit am Sabbat. Er hat sein Bett getragen. Und er sagt, nein, nein, nicht ich, der. Der ist verantwortlich dafür, dass ich mich am Sabbat vergangen habe. Einer, der keine Verantwortung für sein Leben übernehmen wollte. 38 Jahre Hartz IV, das prägt. Und jetzt soll er plötzlich Verantwortung nehmen für sein Leben? Nein, nicht mit mir. Und dann gibt es eine andere Begegnung, wo er das Gegenteil zu sehen und zu lesen ist. Eine Frau, Johannes 4, lebenshungrig, sehnsüchtig, durstig nach Leben. Sie war nicht krank. Man würde das Gegenteil sagen, sie versucht zu viel vom Leben mitzunehmen. Gescheiterte Beziehungen, 6 Männer. Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist nicht ihr Mann, ihr Lebensabschnittsgefährte. Sie muss die Dorfbewohner nicht sehen. Und die anderen wollen sie auch nicht sehen. Sie trifft in der Mittagshitze rein zufällig Jesus am Jakobsbrunnen. Und Jesus eröffnet das Gespräch und sagt, du hast etwas, was ich nicht habe. Kannst du mir Wasser geben? Die Frau sagt, du als Mann sprichst mich an? Das ist ungewöhnlich. Was möchtest du? Ihre Neugierde ist eröffnet. Wenn du wüsstest, sagt er, wer dir diese Bitte äußert, du würdest ihm Wasser geben. Und er gebe dir Wasser des Lebens. Das macht sie neugierig. Und sie macht den nächsten Schritt. Es geht nicht um technische Frage, merkt sie, es geht um sehr viel mehr. Abgesehen von der theologischen Diskussion, die sie da anzettelt, sagt Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Ja, jede Form von Sehnsucht, die kennen wir auch. Verlangen nach gutem Leben. Das muss sich nicht unbedingt religiös zeigen. Diese große Sehnsucht kann auch ganz profan sein. Sie kann zur Grimasse werden, sie kann sich in Verzweiflungen äußern. Hinter jeder Sucht steckt eine Gottessehnsucht. Und dann dieser Lebensdurst. Jeder Mensch möchte etwas erleben, und zwar möglichst schnell und möglichst oft. Urlaube könnten das vielleicht leisten und werden manchmal zur Katastrophe, weil man davon viel neue Kraft für das neue Leben, für den neuen Abschnitt mit sich oder entnehmen möchte. Aber nicht jeder kann sich Urlaub leisten, und trotzdem gibt es auf dem Markt die Möglichkeiten, viele, die sich tummeln, um so viel wie möglich von dem Leben mitzunehmen. Der schnelle Erfolg, die schnelle Beziehung, die Kauflust. Und jeder sucht, den Sinn seines Lebens zu finden. Wobei ich sagen muss, nach dem muss man gar nicht suchen, wenn man das Leben lebt. Dann entdeckt man den Sinn seines Lebens. Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist eher eine philosophische, die man beantwortet. Wer lebt, hat sein Leben gefunden. Der Grat zwischen Lebensgenuss und Lebensfrust, den kennen wir. Lebendiges Wasser, das erfährt die Frau, eine neue Art von Lebendigkeit. Herr, gib mir dieses Wasser. Und Jesus führt die Frau zurück zur Quelle des Lebens, indem sie ihn erkennt. In dem Hebräischen gibt es ein Wort, welches zwei deutsche Begriffe beschreibt, Auge und Quelle. Das gleiche Wort, Ein. Das Auge ist rein. Gucken wir uns in die Augen gegenseitig. Wir werden merken, was in dem Leben des Gegenübers möglich ist. Zuversicht, Freundlichkeit, Entgegenkommen oder etwas ganz anderes. Auge und Quelle. Der katholische Pfarrer und Maler Sigel Köhe hat diese Frau am Brunnen so gemalt, dass sie runterguckt und in dem Wasser spiegelt sich ihr Wesen, erkennt sie sich selbst. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird selbst zur Quelle des Lebens. Und diese Frau hat Veränderung erfahren. Sie, die nicht angesehen wurde und niemanden begegnen wollte, sie plötzlich ist diejenige, die in das Dorf geht und sagt, guckt mich an, da ist einer, der hat mich gesehen, der hat mir alles gesagt, was mein Leben ausmacht. Das ist der Messias. Und eine dritte Begegnung, Nikodemus, Johannes 3. Das war einer, der, wie heute in der Castinggesellschaft, auf der Bühne steht. Er war politisch engagiert, Parlamentarier, Pharisäer und Theologe. Er war angesehen und er war Jude. Und wer jetzt gemerkt hat, in der Beschreibung und sich in dem Johannesevangelium auskennt, der weiß, Johannes 3 und Johannes 4 ist wie ein Diptychon, also ein Doppelbild von einem Altar. Die Frau am Jakobsbrunnen und Nikodemus. Die Frau kommt in der Mittagshitze, er kommt in der Nacht. Die Frau ist eine Samaritanerin, statusgemäß unangesehen. Er ist ein Jude, angesehen. Sie, die Frau, macht alles falsch, er, der Mann, macht alles richtig. Da werden Klischees abgerufen. Aber sei es drum. Nikodemus kommt bei Nacht und hat entscheidende Fragen, die ihn umtreiben und ihn mit Schlaf rauben. Es geht ums Ganze. Es geht um die Frage nach der Macht, nach dem Einfluss. Wer hat unser Leben in der Hand und wo ist Wahrheit und Lüge? Wo ist Sein und Nichtsein? Glücklich, wer nachts ein Gegenüber hat, um seine Fragen zumindest anzubringen. Und es geht um Gott und um die Frage, was Jesus mit Gott zu tun haben könnte. Er will es wissen. Und er findet Jesus. Mitten in der Nacht begegnen sich zwei Welten. Die Welt des Nikodemus, des Verstandes, der Erkenntnis, der Fragen, der Logik und auf der anderen Seite die Welt des Geistes Gottes. Ein ernster Frommer, der viele Fragen hat. Nikodemus möchte denken, er möchte seinen Glauben und seine Vernunft zusammenbekommen. Ja, wer denkt, hat es nicht leicht. Und dazu wird seine eigene Identität noch in Frage gestellt. Was ist mit seinem Status? Muss er denn verlieren? Wird was anderes? Und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, wenn du nicht von Neuem gezeugt wirst, dann hast du keinen Teil am ewigen Leben. Rätselhaft. Und nun muss ich hinzufügen, Luther hat an dieser Stelle falsch übersetzt und um der Heilsaussage willen müssen wir bei dem Urtext bleiben. Es steht hier, ihr müsst von Neuem gezeugt, nicht geboren, sondern von Neuem gezeugt werden. Eine neue Herkunft wird damit beschrieben. Eine neue Herkunft. Wenn wir einem Menschen, das wissen wir, in der Begleitung gutes Leben ermöglichen wollen und ihm Türen und Fenster für die Zukunft öffnen, was ist sein Problem? Nun, ein Mensch kann nur eine Perspektive für die Zukunft gewinnen, wenn er zuversichtlich ist, wenn er das will. Wenn er sein Leben ändern möchte und etwas für seine Zukunft tun möchte. Wer in der Gegenwart keine Türen und Fenster sieht, der hat auch keine Zukunft. Unsere Vergangenheit bestimmt unsere Gegenwart und damit auch unsere Zukunft. Um diese Tatsache kommt keiner von uns herum. Frage nur, Muss das so bleiben? Muss das so bleiben? Jesus sagt nein. Es geht auch anders, indem man eine neue Herkunft, eine neue Basis, eine neue Grundlage, eine neue Identität bekommt. Bei der Vorbereitung erinnerte ich mich an eine Dokumentation in SWR3 in diesem Sommer. Da ging es darum, dass Arbeitslosen in Tübingen ein Fortbildungsangebot unterbreitet wurde, um für den Arbeitsmarkt wieder fit zu werden. 32 Arbeitslose standen auf der Liste. 18 waren anwesend, dazu ein notorischer Zu-spät-Kommer. 2 Tage danach waren es nur noch 8. Davon hatten 3 ein Bewerbungsgespräch und anschließend einen Job. Ihr neuer beruflicher Status, ihre neue berufliche Identität war nicht mehr arbeitslos, sondern Koch, Lagerarbeiter, Arbeiter in der Zubringerindustrie. Eine neue Identität. Nicht mehr arbeitslos, sondern ich bin Koch, ich bin Köchin, ich bin Arbeiter. Eine neue Identität brauchen wir, wenn wir Leben, gutes Leben ermöglicht bekommen wollen. Immer häufiger zum Schluss eröffnen Menschen das Gespräch in der Seelsorge mit dem Satz: Meine Eltern haben mir gesagt, sie haben mich nicht gewollt. Ich könnte euch viele Beispiele aus der Seelsorge erzählen. Ich greife eins heraus. Eine 60-Jährige berichtet, am Sterbebett ihrer Mutter hatte sie ihr gesagt, dich habe ich nicht gewollt. Dann meinte sie, dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen und erkannte, woher die bleierne Schwere in ihrem Leben stammt. Alle Beziehungen sind gescheitert. Alle Therapien haben nichts gebracht. Und die sterbende Mutter meinte, diese wichtige Information ihrer Tochter noch mitteilen zu müssen. Vielleicht war es erklärend, aber vernichtend war es allemal. Können wir einander sagen, du bist ein Wunsch, den sich Gott erfüllt hat? Gutes Leben, liebe Gemeinde, ist nur da möglich, wo wir gewolltes Leben haben. Johannes 14 habe ich genannt, ich lasse euch nicht alleine, ich komme wieder. Ihr werdet leben, weil ich lebe. Was ist das für eine Perspektive? Diese beiden Sätze, die vorne dran stehen. Ich bin davon überzeugt. Glaubst du das auch, was da steht? Da, wo wir herkommen, da sind wir gewollt. Und da, wo wir hingehen, da werden wir erwartet. Das ist eine Perspektive des Lebens. Amen.